Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, der zweitletzten Folge vor der Sommerpause im Game Changer, der Fußball-Podcast. Wir sind heute zu zweit, wir, das sind der Linus. Ciao, Linus.
Ciao, Walle. Ciao zusammen.
Und ich, der Walle. Der Till ist noch out vom Göpfinal gestern und der Robin ist dann hoffentlich nächste Woche wieder zurück. Wir blicken auf ein Finalwochenende zurück, Linus. Es war gestern Göpfinal und am Samstag Champions League Final. Ich nehme an, du wirst beide gesehen haben. Am einen bist du sogar gesehen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Genau, und das ist nicht das Champions League Final gewesen,
ich live gesehen. Ja, aber auf jeden Fall sind beide sehr torreich, beide mit 5 Goal insgesamt. Ich würde sagen, wir dive gerade rein, weil wir haben viele Themen vor uns mit dem Cup-Final, wo dann gesehen ist, der FCB, der Biel, ich sage jetzt mal, erwartungsgemäß schlägt mit 4-1, obwohl es vielleicht nicht ganz so deutlich war, ist relativ lang, oder?
Ich denke es auch. Also Biel ist mit einem extrem guten Gameplan in den Match gegangen, so ein bisschen wie man es erwartet hat natürlich. Möglichst lang einfach können die Null halten, dagegen heben. Aber ich finde, sie haben auch offensiv, haben sie einen guten Plan gehabt. Also sie haben gerade am Anfang immer wieder versucht, so den Raum hinter dem Kade, wo häufig offensiv mitgekommen ist, so ein bisschen auszunutzen. Und dann häufig auch der Bayer, ihren Sturmtank geschickt gehabt. Und ja, der Acetay auf der anderen Seite hat nicht seinen besten Match gehabt und hat dann eigentlich nur mit seinem Tempo können, die Fehler kaschieren. Und nur wegen dem habe ich das Gefühl gehabt, das Spiel nicht noch gefährlicher geworden am Anfang.
Ja, das trifft es relativ gut. Ich finde auch, der FCB hat spielerisch ein bisschen Mühe gehabt, irgendwie Lösungen zu finden. Biel hat das sehr eng gemacht, am Anfang vor allem. In der zweiten Halbzeit ist das dann ein bisschen bröckelt, aber wirklich klare Torchancen in einer Regelmäßigkeit, wie man sie sich eher hat können erwarten, hat der FCB nicht gehabt. Und ja, hat für mich ein bisschen zum Teil den Charakter gehabt beim FCB als, ja, war es ein bisschen schwierig gewesen, die Spannung und die Gatzigkeit aufrechtzuerhalten nach den ja festreichen und auch erfolgreichen Wochen, die hinter ihnen liegt. Und dementsprechend, ja, ich denke da gerade an die Chance vorm 1-1 über den Penalty von Biel, vom Jordan Bayer. Wo,
ja, das muss man machen.
Ja, wo das ich auch gedacht habe, da wirst du wahrscheinlich deine ganze Karriere darüber nachdenken. Immerhin hat der Penalty dann nachher super verwandelt. Aber die Möglichkeiten, die hat es definitiv gegeben, das habe ich auch so gesehen.
Ja, also das ist natürlich die Riesenchance gewesen, wo der Hitz auch gut spekuliert.
Geil, aber, abgekocht. Ja, der hat geil abgekocht.
Aber ich meine, der Schuss muss besser kommen und ja, der muss im Endeffekt muss er drin sein. Ja, cool für ihn, für Bayer, dass er dann den Penalty so reinhält. Ich finde, er hat es verdient, er hat einen guten Match gemacht. Von dem her, auf der anderen Seite, in der Situation, wo er zu dieser Chance kommt und ein Lauf Goal läuft, hat er sich super durchgespielt. Ja, und es war nicht das einzige Mal gewesen, wo sie wirklich gute Passstaffetten hatten. Also Biel muss man wirklich ein kleines Ränzchen gewinnen. Und ich glaube, dass dann auch alle so nach dem Spiel, klar, wenn der gewünscht ist, dann auch einfach dem Gegner so Props zu geben. Aber auch von den Fans im Stadion. Also Biel ist von allen Seiten, auch von allen FCB-Fans oder quasi allen applaudiert worden nach dem Match. Und ja, habe ich wie einfach so eine schöne Gesamtstimmung dann auch noch gefunden. Und sehr verdient für alle Bieler Spieler.
Ja, finde ich auch. Ich meine, das ist ja nicht desto trotz, auch wenn jetzt am Schluss der Titel in dem Sinn nicht können sich kalt werden, haben sie natürlich eine fantastische Göppe-Runde gespielt gehabt. Und ja, also ich meine, mit Lugano, mit Ibe, ja, also ich weiß nicht, wenn das letzte Mal ein Drittligist im Göppfinal gesehen ist, das hat es schon Jahre nicht mehr gegeben.
Ich glaube noch nie.
Oder sogar noch nie. Eben, also von dem her, das ist eine überragende Leistung. Und wie du auch schon gesagt hast, mit über lange Strecke haben sie eigentlich können mitheben, haben ein paar Nadelstiche können setzen und, ja, der FCB, ja, schockiert jetzt ja auch im Interview dann noch gesagt hat, dass, gerade so kurz nach dem Spiel, über den Verlauf vom Spiel und, wie sie gespielt haben, dass sie jetzt hier nicht so glücklich sind. Und das finde ich eigentlich relativ passend zusammengefasst, weil, ja, gerade eben spielerisch haben sie schon relativ lang nicht so wirklich Lösungen gefunden, wie man sich das gewöhnt ist von ihnen.
Ja, also ich meine, der Thomas Schmid hat, glaube ich, nach dem Spiel gesagt, dass es, ich weiß nicht, welches Wort er genutzt hat, grottig oder was auch immer, aber das ist schon so, die sind nicht zufrieden gewesen nach dem Spiel. Und wenn man das Goal anschaut, also ich meine, auf das müssen wir auch noch zu reden kommen. Also da ist eigentlich nichts wirklich super rausgespielt dabei gewesen beim FCB. Das ist alles relativ zufällig entstanden. Und dann der Penalty zum 2-1, da muss ich auch sagen, da hat Basel mega Schwein, dass es den gibt, weil für mich ist das eigentlich kein Penalty.
Ja, also ich habe es auch, ich habe es daheim geschaut bei der Familie und dort sind Diskussionen auch hochgegangen. Es ist so, grundsätzlich verändert die Spielsituation nicht. Es ist einfach so mega quasi ausgelegt darauf, dass ein Spiel durch den Spur kommt. Ich bin mir gar nicht sicher, also für mich war das kein Penalty gewesen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, voran gibt es noch eine Situation, wo ein Bielspieler am Boden liegt und er geht relativ aktiv mit der Hand zum Ball, wo aber dann ein Schnitt kommt, du siehst es gar nicht mehr, und nachher gibt es halt eine Penalty aufgrund von der Aktion vom Goalie von Biel. Voran liegt aber
Am Spieler Boden, am Boden. Ja. Ich weiss, welche Situation
der geht aktiv zum Ball mit der Hand, aber du siehst nicht effektiv, ob man wirklich mit der Hand berührt. Find aber aufgrund von dem, dass jetzt für mich der Penalty von Biel ist jetzt auch nicht, den kann man noch eher geben. Also, nicht mehr wunder, wie du siehst, aber ich finde, den kann man jetzt noch eher geben. Bin jetzt aber auch nicht der Meinung, dass das ein ganz, ganz, ganz klarer Penalty gewesen ist. Und ja, so gesehen, tut's mir jetzt, okay, hat sich wieder ein bisschen, austangiert, auskompensiert, obwohl das ja eigentlich nicht der Anspruch sein sollte. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Biel hätte mehr müssen machen, und das ist wahrscheinlich halt auch nicht in ihrer Range gelegen, also.
Ja, also, zum das vielleicht schnell festhalten, ich denke, dass Biel trotzdem dann am Schluss noch Goal bekommen hat, also man hat auch gesehen, dass die einfach dann physisch so nach Minute 70 einfach, ja, auch nicht mehr das Tempo haben können mitgehen, was auch logisch ist, verständlich ist. Aber, ja, weiß ich nicht, vielleicht können sie noch irgendwelche Reserven mobilisieren, von dem her unglücklich finde ich das auf jeden Fall. Und ich denke auch, Kompensationsentscheid bei dem Penalty. Mhm. Der erste, also der für Biel, sehe ich es gleich wie du. Ich denke, er ist eher auf der soften Seite. Ja. Aber ich finde, den kannst du absolut geben, weil der Acetate trifft ihn unter am Fuss. Im ersten Moment bin ich auch so gesehen, ist das überhaupt etwas? Aber unter am Fuss hast du den Kontakt, finde ich, kannst du geben. Ob es ein klarer Fehlentscheid ist, wo man den Warm muss holen, das ist eine andere Frage, aber ich finde, das ist okay. Und umgekehrt auch von Basel. Also für mich ist halt wie, nicht nur die Situation ist vorbei, weil ich finde, auch wenn eine Situation vorbei ist, du kannst ja nicht einfach einen umhauen. Aber der Ajeti wird nicht umgehauen. Sie gehen dann beide noch weiter und treffen sich fein an der Hüfte. Und es ist nicht, dass der Goalie den Ball einfach verpasst und voll rein ist, sondern der Radke versucht noch ein bisschen eher um ihn herumzugehen und dann gibt es einfach nur einen Kontakt.
Ja. Ich finde, fairerweise, was er schon ist, er ist spät.
Er ist spät, aber er realisiert es schnell, ja, und geht dann so auf die Seite weg. Ja. Und der Ajeti macht ja dann nur einen Schritt, bis es zum Kontakt kommt. Ich finde nicht, dass das quasi dann ein strafbares Vergehen gewesen wäre. Lustigerweise, wo ich es im Stadion gesehen habe, ich habe einen anderen Winkel gehabt. Ich habe gedacht, fix, ein Penalty, der Impact hat recht hart ausgesehen. Und ich nehme an, für einen Schiri, der hat auch wahrscheinlich einen Winkel gehabt, aus dem es ausgesehen hat, das wäre wirklich ein harter Kontakt. Und dann finde ich es ja richtig. Aber dass dort jetzt der Warnung kam, ist ja nicht ganz gecheckt. Aber, ja, auch die anderen Goal dann. Also, da hast du noch den Sonntagsschuss vom Sisse aufs 4-1, wo er wahrscheinlich will flanken. Und beim 3-1 spickt der Ball auch irgendwie ein paar Mal umeinander. Hast eigentlich schon den Ball verloren und dann kommt der Soticek irgendwie am Ball und macht eine geile Linie. Ja. Und das 1-0 Eigengoal. Also, es ist halt dann wieder, da hast du 4 Goal und dann musst du bei allen sagen, ja, Pech.
Ja, natürlich. Aber es ist dann schon auch ein bisschen erzwungen, dass die Fehler passieren, mit Ausnahme von deren misslungenen Flanken, die reingeht. Aber ja, ich denke, das hat alles schon seine Berechtigung, dass am Schluss der FCB sich den Göpp holt und Biel sich aber sehr, sehr tapfer und ehrvoll gewehrt hat. Ich glaube, was man jetzt halt am Ende von dieser Saison, die jetzt offiziell vorbei ist, auch muss sagen, ist, dass wir mit dem FCB siebten Double jetzt haben beim FCB. Ist schon auch noch krass, wenn man jetzt sich überlegt, am Anfang von dieser Saison, wo der Verein gestartet ist, mit welchen Ambitionen. Lange hat man ja nur aufgrund von der letzten Saison von der Top 6 geredet. Und ja, wenn man jetzt schaut und der Double dabei raus schaut, schon verrückt, wie der Fußball immer so spielt, oder?
Ja, also viel mehr kannst du nicht wählen. Und ja, Dago und Shaqiri, denke ich, haben da letzten Sommer ja, alles richtig gemacht. Shaqiri hat Köbel versprochen und dass er direkt zwei liefert im ersten Jahr, ja, Chapeau. Ich glaube, es hat natürlich auch Konkurrenz gebraucht, wo das ja nicht auf der Höhe war. Ich glaube, das haben wir ja schon mehrfach diskutiert. Ja. Aber der FCB ist parat gewesen und hat als einziges Team am Schluss wirklich gezeigt, dass sie die Titel wollen holen. Und das haben sie gemacht. Und ich würde sagen, in beiden Wettbewerben völlig verdient.
Absolut. Wobei, ich glaube, was man muss sagen, gegen Garouche in dem Match haben sie sich auch ein bisschen strecken müssen. Das ist dann schon auch nochmal eng geworden, auch dort, fairerweise, im Vergleich zu der Konkurrenz, wo jetzt unter anderem eben gegen Biel ja dann rausgefallen ist, ist es ihnen aber gelückt, auch mit dem Saison-Feedback, wo du gesagt hast, glaube ich, sind wir einverstanden, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal diskutiert. Ich glaube, mit Blick auf die neue Saison wird es dann interessant zu sehen, wer wie aufrüstet und ob es wieder eine Saison wird, die über die Konstanz geht und nicht über die, sagen wir jetzt, kollektive, individuelle Qualität.
Ja, ich denke, gerade beim Cup ist es aber auch so, dass ich denke, niemand mehr danach fragt, oder? Also, nächstes Jahr wird niemand mehr fragen, nein, wie bist du gegen Karusch weitergekommen, wie hast du den Cup-Final jetzt gegen Biel gewonnen?
Auch der Match jetzt gestern, ist genau, egal, wie du den gewonnen hast, aber du hast den Köbel, das ist
alles, was zählt, gerade im Cup. Ich denke, auf die Liga ist schon nochmal relevanter, wie hast du performt über die ganze Zeit, weil in der Liga geht es ja um die Konstanz, und ich finde, dort das ist, wo eine Mannschaft steht. Aber eben im Cup, ja.
Ja, ich glaube, wir werden dann nachher nochmal schnell auf die ein oder andere Verstärkungen zurückkommen, wo gewisse Vereine schon tätigt haben oder einfach sonst Personalentscheide, die getroffen worden sind. Jetzt lassen wir doch mal schnell einen kleinen Blick ins Barrage-Spiel werfen. GC gegen Aarau, wo GC sich ziemlich deutlich durchsetzt aufgrund von einem vor allem starken Auftritt im ersten Spiel, wo sie in Lugano daheim in Anführungszeichen ja gewinnen mit 5-0.
Ja, also es ist ja, das ist 4-0 gewesen.
5-0. 4-0 gewesen. Ich meine, es ist 5-0 gewesen, aber ja, also 5.
Ich glaub 4. Aber du hast ja eigentlich nur live an das Spiel wollen gehen und dann bist du aus Versehen am Konzert im letzten Grund dann gestanden, habe ich gesehen.
Stimmt, genau, ja.
Nein, aber auf jeden Fall über das erste Spiel haben sie das gelöst. Ich denke, im Endeffekt, also für mich relativ erwartbar.
Sorry, du hast absolut gedacht, wieso
auch immer. 5-0 Champions League-Final, bist schon am nächsten
richtig,
Punkt, glaube
ich. Genau, ja.
Aber für GC ist es, glaube ich, noch ein bisschen weit bis zum Champions League-Final. aber nein, für mich erwartbar, dass sich der Superligist durchsetzt. Ich glaube, ich habe jetzt keine Zahl ready. Vor ein paar Jahren, 4-5 Jahren oder so, ich glaube, mal Challenge League ist aufgekommen, sonst glaube ich nie,
ja,
dass ich mich
so
mag erinnern.
Das ja auch wieder in Deutschland so gesehen, auch wenn das ein Extrem ist. Aber ja, ja, ich glaube, damit du als Challenge Leagueist dort eine Chance hast, sind es verschiedene Aspekte, die eine Rolle spielen. Form, wo ja bei Aarau überhaupt nicht gestimmt hat über eine längere Zeit, jetzt in dem Jahr, also quasi der Rückrunde, was schon schwierig gemacht hat. Und geht's wiederum, wo eher eigentlich aus einer, in Anführungszeichen, halbwegs positiven Phase gekommen ist, wo man zumindest immer wieder Spiele hat können gewinnen und mal vorerst auch den direkten Abstieg hat können verhindern. Das hat man vor allem gemerkt, ja, wo der Bann im ersten Spiel gebrochen gewesen ist und man ja zum Teil auch wirklich, ja, gut und gross aufgespielt hat und wegen dem sich ein Polster hat können anhäufen, wo dann Aarau nachher nicht mehr können, aufholen.
Ja, und ich glaube, als Changeligist nicht wirklich in Form mit einem 4-0 aus dem Heimspiel, da, ja, also ist ja mental mega schwierig, oder? Also, dich auf das so vorzubereiten. Sie haben es trotzdem gut gemacht, haben noch ein gewinnendes Rückspiel. Aber ja, hilft am Schluss nicht viel, wieder mal der Superligist, der oben bleibt. Ich frage mich einfach, ob es in der Form die Barrage so, also weißt du, was die für einen Zweck hat.
Also ist aber ein fairer Punkt. Auf der anderen Seite, also ich glaube, wie eine Aufstockung auf zwei direkte Aufstiege ist wie kein Thema. Und dann ist die Barrage halt eine Möglichkeit, wo noch ein Slot offen lässt.
Wo man für noch quasi eine Chance gibt. Ja. Quasi.
Ja, also fairerweise, ja. Wer sich dort durchsetzt, hat ja im direkten Duell, hat es ja dann eigentlich schon auch verdient, in der Super League zu spielen. Von dem her, ja, schwierig. Nichtsdestotrotz schade für Aarau auch, wo jetzt einmal mehr an der Barrage scheitert.
Ja, also nur zum dort vielleicht noch eine andere Perspektive reinbringen. Oder ich meine, wenn du natürlich aufsteigst, dann verändern sich ja deine Möglichkeiten. Also Aarau wird in dem Fall jetzt Aarau würde ja dann nächstes Jahr in der Super League nicht mit genau dem Team und den Möglichkeiten spielen, sondern sie spielen dann Super League. Das kann Einnahmequellen verändern, das kann Sponsoringgelder verändern, das kann verändern, was für Spieler sie können holen und so weiter. Und das heisst, du hast dann ein anderes Team dort. Und von dem her finde ich den Vergleich dann nicht so ganz, also weißt du, ist nicht zu 100% fair, wenn du einfach jetzt die Mannschaft nimmst, die halt jetzt ein Jahr die Möglichkeit hat oder mehrere Jahre die Möglichkeit hat, Super League zu spielen, gegen die, die halt aus der Challenge League kommt. Aber ich wüsste auch nicht, was quasi die ideale Lösung ist. Ich sehe einfach, dass es so irgendwie so mäßig Sinn macht.
Ja, verstanden. Es ist halt auch ein bisschen die Gap, oder, wo im Schweizer Fußball gerade in der ersten und zweiten höchsten Liga halt immer noch vorhanden ist, wobei man auch sagen muss, dass die Gap auch
das ist andere in der Super so.
League sehr weit auseinander liegt, je nachdem. Also gerade wenn man über einen Vinti redet, wo er jetzt das erst wieder geschafft hat, etatmässig deutlich zum Beispiel hinter Yverdon ist oder hinter Sion, wo letztes Jahr Challenge League war. Yverdon wird jetzt Challenge League spielen. Es ist möglich, nichtsdestotrotz hast du natürlich recht, dass es aufgrund von der Umstände sehr, sehr schwierig und komplex ist, dort sich dann durchzusetzen, ja.
Ja, und eben, also der Blick auf die andere Liga, du hast es ja schon angesprochen, zeigt das auch, also die Gap zwischen den ersten und zweithöchsten Ligen, die ist überall, habe ich das Gefühl, sehr, sehr gross. Also in England sind die drei Aufsteiger gerade wieder runter, zum Beispiel das Jahr, ich glaube zum zweiten oder dritten Mal hintereinander. Eben in Deutschland auch Barrage, wo die Unterklasse nicht raufkommt, Elversberg ist auch so ist eins so von diesen crazy Fußballgeschichten. Jetzt ein guter Trainer dafür, aber...
Ja, gut, so Werder Bremen, ja.
Voll. Aber ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Losleiden von der Unterklasse. Und ich meine, das zieht sich dann auf bis eben in die internationalen Wettbewerbe, Champions League, wo du dann wieder die Geldausschüttung hast und darf die Kluft halt ja grösser werden. Also,
absolut, ja.
Fußball ist Kapitalismus.
Ist grundsätzlich ein absolutes Thema und ja, dementsprechend auch ein sehr kurzlebiges Geschäft. Und Kurzlebigkeit ist etwas, wo wir jetzt auch noch schnell werden besprechen, wenn es darum geht, was so Verschiebungen sind, was es jetzt schon gegeben hat in der Super League. Und da muss man natürlich anfangen beim FC Zürich, wo wir jetzt auch schon ein bisschen länger damit geliebäugelt haben und diskutiert haben, wie die in die neue Saison werden gehen. Mittlerweile haben wir da Gewissheit. Der Ricardo Moniz ist nicht mehr Trainer vom FCZ. Neu ist der Mitchell van der Gaag, Trainer beim FCZ. Und ja, um das Geld vielleicht noch mitgeben. Ich muss sagen, ich finde ein bisschen schade. Ich finde auch, der Ricardo Moniz hat gerade vor allem zu seiner Anfangszeit beim FCZ nicht ein optimales Bild hinterlassen. Das ist mir bewusst, das sehe ich auch so. Nichtsdestotrotz ist auch für mich ein Trainer gesehen, der mir persönlich doch auch immer noch eine klare Haltung hat zu der Art und Weise, wie er viel Fußball spielen und auch probiert hat, im Rahmen von seinen Möglichkeiten konsequent zu sein, wie er das macht. Wenn er das nicht hätte können, und das ist oft der Fall gewesen, dann hat es für mich eher so gewirkt, als dass das nicht wirklich sein Verschulden wäre, sondern eher das rund um ihn, um also die Funktionäre, und um Mladenovic, als Präsidenten-Ehepaar und so. Und das tut mir ein bisschen schade, so. Aber, ja, es ist erwartbar gewesen, oder?
Hey, ich kann da gar nicht viel jetzt noch dazu sagen, weil es deckt sich sehr mit meiner Meinung. Also ich habe gefunden, der Moniz hat viel rausgeholt aus einer sehr turbulenten Phase beim FC, also aus einem turbulenten Jahr. Sorry, mit viel Umstellungen, mit viel Sachen, wo, wie du sagst, eben einfach so quasi angesetzt worden sind. Und hat extrem viele junge Spieler auch in das Team versucht zu integrieren. Also keine einfache Aufgabe. Ist immer schwierig von außen in das reinzuschauen, welche Verantwortlichkeit sitzt bei wem, oder? Aber ich finde es auch irgendwo durch schade. Ich hätte Sven erwartet, irgendwie nach dem, keine Ahnung, ersten halben Jahr oder nach all diesen, sage ich, turbulenten Geschichten gerade am Anfang, so mit sure, Schirmwurf und ja, was ja. Weiß ich.
Oder dort, wo sie die Top, also Championship Group nicht erreicht haben, finde ich, hat man auch noch können darüber diskutieren, um quasi schon einen Neustart machen.
Vor allem haben sie ja dort gesagt, dass sie jetzt schon die Saisonvorbereitung anfängt und was weiß ich. Also auch da ist halt dann wieder so Kommunikation, was gesagt worden ist und was dann die Handlungen sind. Also es passt dann wieder mal nicht zusammen, aber ja.
Ich glaube, Kommunikation ist grundsätzlich ein Thema, wo man hoffentlich in Zürich auch zum Schluss wird kommen, dass das ein oder andere, zumindest in der Wahrnehmung von der Öffentlichkeit oder auch in Fankreisen, nicht ganz so gemacht worden ist, wie man sich's gewünscht hätte. Und dementsprechend, ja, vielleicht, hoffentlich, man weiss, in der nächsten Saison besser wird. Aber, ja, die Ära von Ricardo Moniz beim FCZ ist zu Ende. Und, ja, eine Ära, die in Sion auch, sagen wir jetzt, in den letzten Monaten oder jetzt in diesem Jahr jetzt eigentlich schon, ja, soll ich sagen, hat sich schon angebahnt, dass die jetzt angehen wird, ist der Heinz Lindner, der ja verabschiedet worden ist und jetzt neu zweiter Goal bei IB ist. Das, ja, tönt auch danach, dass es Rochade wird geben. David von Balmos ist tendenziell auf dem Absprung, so was man hört. Und der Marvin Keller hat aber verlängert, meinte ich.
Ich weiß nicht, ob er verlängert hat. Ich habe nur das Interview im Kopf, wo er ganz klar sagt, dass er bei IB bleibt. Also dort ist er gefragt worden, ob es für ihn schon einen Schritt weiter geht. Und dort hat er also sehr darauf beharrt, dass er jetzt mal eine ganze Saison mit IB will spielen. Und
stimmt, er hat ja gar noch nicht die ganze Saison gespielt. Das ist ja schon wieder...
Es ist nur ein halbes Jahr jetzt gesehen, ja.
Genau. Doch, der Marvin Keller hat bis 2028 verlängert. Ich bin fast sicher gesehen, dass ich es gesehen habe. Ja, das ist natürlich für die Young Boys ein mega starkes Zeichen, weil wahrscheinlich er der talentierteste Goalie ist, was es gerade aktuell in der Super League gibt und für IB natürlich einen massiven ja, Rückhalt jetzt darstellen wird, auch in der nächsten Saison, wo es dann eben wieder darum geht, schlagkräftigere Truppen zu stellen wie jetzt das Jahr, wo vor allem, was Konstanz angeht, noch ein bisschen besser wird. Aber ich finde das, ja, find das ein starkes Zeichen. Und dann haben wir ja letzte Woche schon diskutiert über das, was in Genf passiert ist. Der René Weiler, der nicht mehr bei Servette Genf ist, sein Mandat als Sportchef abgegeben hat. Und jetzt haben sie ein Gremium mit zwei Namen. Der eine, den kenne ich nicht, der ist aber auch schon bei Servette. Der andere ist der Alain Geiger, der wieder zurück ist. Ja, bei Servette, da komme ich auch nicht so richtig draus, was dort im Busch ist, respektive was man sich da irgendwie aus diesen Rochaden und Ansätzen erhofft. Dort dunkt es mir nach wie vor, dass irgendwie so viel Potenzial vorhanden ist, wo man irgendwie nicht so ganz kann nutzen.
Ja, und eben, ich habe das Gefühl, man dreht sich so ein bisschen im Kreis. Also so Sportgremium, dann Weiler als Sportchef, jetzt wieder Gremium und also den langfristigen Plan, den sehe ich einfach irgendwie nicht.
Ja, ich bin gespannt, nach dem Abgang von Cutesa und dem Crivelli wird sicher auch auf wichtigen Positionen etwas müssen gehen, damit Servette nachher wieder kompetitiv am Start wird sein. Es wird eine Europacup-Quali geben, wo es um viel Geld geht, was auch wichtig ist für so einen Verein. Und von dem her bleiben wir gespannt. Ich würde sagen, verlassen aber jetzt der Bereich von der personalen Mutationen wieder. Dort gibt es jetzt die ganzen paar nächsten Wochen wahrscheinlich immer wieder Sachen, wo wir können darüber diskutieren können. Und wechseln zu einem Thema, wo unser Hauptthema jetzt wird werden, die nächsten paar Wochen, wo wir uns riesig darüber freuen, auch wenn jetzt das der letzte Spiel am Freitag von der Frauennazi gegen Frankreich nicht ganz optimal gelaufen ist.
Das ist noch schön formuliert.
Ja, die Schweiz verliert 4-0 gegen Frankreich in einem Spiel, wo absolut nicht zu holen war. Deine ersten Gedanken dazu? Ich habe da noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich gerne würde anrissen, aber jetzt einfach einmal von deinem Erlebten vom Spiel. Wie hast du den Auftritt aufgenommen oder schätzt du ein? Und ja, was ist dein Gefühl jetzt so kurz, darf man langsam sagen, vor der EM?
Also,
heute in einem Monat ist das erste Spiel, by the way.
Ja, stimmt. Auf jeden Dank. Erstes Gefühl, ganz einfach, ist schlecht. Ich sehe eine Schweiz, die irgendwie ohne Biss, ohne Ideen auftritt in einem Match gegen Frankreich. Man ist extrem überfordert in der Abwehr, mit der Qualität und dem Tempo, von Frankreich. Und ja, also so, also es ist insofern einfach mega schade, weil es so einfach auch schwieriger wird, so noch ein bisschen das Feuer für die EM so richtig zu entfachen. Also ich habe das Gefühl, ich weiß noch, letzten Herbst, wo man Frankreich im Testspiel noch geschlagen hat, gegen ein rotiertes Frankreich, ja, to be fair, aber trotzdem, dort habe ich das Gefühl, da ist eine Frische da gewesen, dort ist so eine neue taktische Ausrichtung da gewesen und ich habe das Gefühl, seither ist einfach in dem Bezug nicht mehr gegangen und das ist sehr, sehr schade. Also dort ist so eine kleine Euphorie gekommen und seither ist eigentlich, ja, dort der Trend geht in die andere Richtung. Jetzt haben wir noch ein Spiel, glaube ich, um da nochmal ein bisschen rauszuholen.
Und dann ist noch, glaube ich, das Testspiel gegen Tschechien. Aber ja, nein, grundsätzlich ist es so, dass, und das haben wir ja auch schon ein paar Mal jetzt angedeutet in den letzten paar Wochen, dass dort langsam aber sich eigentlich die Mannschaft müsste stehen. Und ich gebe dir recht, das ist kein guter Auftritt gewesen gegen Frankreich. Ich muss aber auch sagen, wo ich mich dran ein bisschen störe, ist vor allem an der Ausrichtung, die der Trainer in Pierre Sündhagen hier vorgibt. Zum Teil ist es natürlich auch extrem unlucky. Jetzt hat sich Clara Martis Kreuzband gerissen. Was bedeutet hat, dass die Iman Bönne und Anna-Maria Zunogorcevic zum Hankus gekommen sind auf der Aussen, obwohl Zunogorcevic schon länger das immer wieder mal interpretiert hat. Was ich aber auch so finde, ich kann es verstehen, auf der anderen Seite, lass doch notabene ausbildete Spielerinnen auf diesen Positionen spielen. A, auf rechts, du hattest Nadine Riesen gehabt, die keine gute Falle gemacht hat in den letzten Spielen, wo sie die Chance gehabt hat. Aber die ist ausbildete Aussenverteidiger. Das gleiche bei Zunogorcevic für mich so. Will man sie jetzt irgendwie einfach in die Mannschaft noch reinbekommen? Und ja, dann ist es halt so, dass mit der Stärke und Schwäche, die sie hat, dass du bekommst, was du bekommst. Aber das ist für mich so, keine Ahnung, ich finde, da muss langsam eine Haltung an und das sehe ich nicht. Und das Gleiche sehe ich auch im Sturm. Svenja Völmli hat im Sturm gespielt. Ein Spieler, den ich sehr interessant finde, hat aber halt auch nur 11 Saisonspiele gemacht, die Woche, das Jahr, wegen einem Kreuzbandriss, was ausgeheilt hat. Same, es geht weiter, Ramona Bachmann, wo eine Spielerin ist, wenn man gerade im Vergleich mit der Zunogorcevic reden, wo für die Schweiz eigentlich unverzichtbar ist. Ich weiss, sie ist nicht fit. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie angeschlagen gewesen ist und wegen dem nicht zum Einsatz gekommen ist, aber sollte sie nicht irgendwie angeschlagen sein, dann gibt er Rhythmus. Dann lass sie am Anfang laufen, dann spielt sie auch noch 30 Minuten oder 45, ist doch egal, aber die muss fit werden, die braucht Rhythmus. Und das ist so ein bisschen das fehlt mir unheimlich, beim Ansatz, den Pia Sundhage jetzt die ganze Zeit gewählt hat, immer das Ausprobieren und dort irgendwie, und das dann auch immer auf die Mentalität schieben. Das, ich stehe mit der Medra, also an den Spielerinnen, wo zum Teil, dass Elia Welti nicht on top ist, nach dem Champions League-Finale noch irgendwie mit Bauchweh rausgeht in der Pause. Jo, so be it. Das kann es geben, dass offensiv nicht alles kifft. Das ist auch okay. Gumbasso hat auch ewig jetzt nicht mehr gespielt. Da kommen wir schon noch zum nächsten, aber ich habe jetzt ewig lange mal noch angehalten, sorry. Jo, also ich stehe mich tatsächlich vor allem ein bisschen an unsere Nationaltrainerin und weniger an den Spielerinnen, weil Qualität, finde ich, ist nach wie vor vorhanden eigentlich.
Ich denke gerade, also was du jetzt am Schluss noch angesprochen hast, mit Eutler, also das, Welti, sorry. Ja. Die Abhängigkeit von Lia Welti ist einfach extrem gross in dem Team. Und wenn sie keinen guten Match hat, dann ist es extrem schwierig offensiv für die Schweiz zum etwas rissen, habe ich das Gefühl. Ich erhoffe mir dann an der EM, dass Naomi Lüe wieder dabei ist. Sie ist für mich eine, die in diesen Spielen im Herbst extrem positiv aufgefallen ist, weil mit dem System noch gut Schlag gekommen ist.
Entlastung kann sorgen nach vorne, weil das ist auch jetzt am Wochenende bei der Thema gewesen.
Genau. Und für mich ist sie dort auch nochmal einen Schritt weiter, zum Beispiel bei Iman Bönne. Und ja, eben, du hast es auch angesprochen, Zunogorcevic.
Willst du jetzt dabei haben in deiner Elf oder nicht? Aber du musst dich mal entscheiden, weil, keine Ahnung, irgendwie finde ich, das ist kein guter Mittelweg, den sie gerade probiert zu lösen, so wie sie es jetzt gerade probiert zu lösen.
Same, also bin ich gleich. Ich habe noch für mich noch notiert, Stierli in der Abwehr. Total Ausfall gesehen, der Match. Und dann...
Sie hat einfach mehr mit dem hohen Tempo. Die macht zweimal mehr oder weniger den gleichen Fehler. Also im Hinspiel schon gegen Frankreich, wo sie auch... Situation falsch einschätzt, das Tempo nicht kann aufnehmen. Schwierig, dort wird Luana Bühler vermisst, gell?
Ja, klar. Also, aber das merkst du einfach, oder wenn du die Spielerinnen nicht hast, wo das Tempo mitgehen können, dann kommst du einfach genauso unter die Räder, wie es jetzt passiert ist, und dann haben wir zusätzlich noch, oder mit Schwarzarmix dann davor, bring doch mal die. Goalie-Position, müssen wir auch noch kurz ansprechen, oder? Also, dort hat man ja auch gesagt, hey, vielleicht mal wechseln. Und dann ja, dann vertändelt sie den Ball und ja, man kassiert es 1-0, oder? So worst case.
Was ihr und auch im Team kann passieren, weil das Team wahrscheinlich schon auch, so wie es wird, leicht verunsichert ist. Und dass du dann quasi in Rückstand gehst, nach einem so einem Fehler, ist natürlich für sie selber, also für das Team mental ultra schwierig. Und das tut mir auch mega leid, weil, also, Liwa Peng hat ganz offensichtlich eine tolle Saison gespielt. Sie ist vom Kicker in die Bundesliga 11 vom Jahr gewählt worden. Also, die hat schon auch ihre Berechtigung, wieso sie dort ihre Chance bekommt, nachdem Elvira Herzog ja auch gepatzt hat.
Eben, 100%. Also, das möchte ich noch sagen. Also, ich weiß nicht, ob ich es du auch gesagt habe. Ich habe mich ausgesprochen dafür, dass man Liwa Peng bringt, oder?
Aber es ist natürlich, die komplette Argumentationskette ist dahin nachher, oder? Das ist natürlich bitter. Das kann es aber geben. Das ist der Sport. Ja, nichtsdestotrotz, also die Gumbasog wird gerade wieder von Anfang an reingeworfen.
Habe ich auch spannend gefunden.
Wo ich
mich... Ist sie noch nachnominiert worden, oder?
Wird gerade reingeworfen. Gleichzeitig Riola Cimaili, wo du zurückholst, wo von Anfang an dabei ist, spielt halt einfach gar nicht.
Gut, es gibt noch ein zweites Match,
jo,
oder?
Denk,
aber also, trotzdem ist es ein bisschen
Entschuldigung,
weird.
Entschuldigung, ich meine, jetzt hast du ein Spiel, wo es um die Goldig Ananas Goal gefühlt. Also... Irgendwie, ich habe ein bisschen Mühe mit den Entscheidungen, die da getroffen werden. Es ist mir ein bisschen zu viel gepokern und ausprobieren. Nein, Inhauen, spielt überhaupt keine Rolle, ist jetzt auch wieder dabei gewesen. Irgendwie, also, es hat für mich einfach nicht so wirklich eine Linie, wo die Piazza Sündhage fährt. Und ich hoffe mir auch, Gary Reutelow, der gefehlt hat, dass die wieder ein bisschen mehr Stabilität kann rein. Bringen, es scheiss dagegen, ich habe Cola getrunken, jetzt müsste ich die ganze Zeit schon halb gehen. nein, aber die Gary hat natürlich auch massiv gefehlt, oder? Das hilft dann auch gerade nicht, wenn der Lia Welti auch nicht fit ist. Aber die Mannschaft braucht ein bisschen Ruhe, so. Ich fände, so, hat es okay gefunden, wenn man von mir aus mit einem 0-0 bis in die 60. hätte gehen können und am Schluss geht es 2-0 für Frankreich aus. Nach einem Abnutzungskampf, okay, aber das Abschlachten, finde ich, ist kein gutes Zeichen, so. Und ich finde, die Trainerin hat da einen massiven Anteil dran, irgendwie.
Ja, also, ich glaube, definitiv. Wenn du so unter die Räder kommst, die taktische Einstellung nicht verhebt, dann muss man die Trainerin an der Stelle hinterfragen, wie sie das Team zusammenstellt, wie sie es einstellt. Und was jetzt auch der Plan ist für die EM. Und ich habe nicht das Gefühl, dass man den Plan wirklich kann sehen kann. Oder ich sehe ihn im Moment nicht. Und das ist, ja, das ist nicht eine gute Voraussetzung.
Nein, absolut nicht. Ich möchte trotzdem irgendwie, noch etwas Positives anmerken. Ich meine, die Lia Welti ist Champions League-Siegerin geworden, auch wenn sie keinen Einsatz gehabt hat. Aber das ist für mich natürlich schon die Hoffnung, dass sie jetzt nochmal ein bisschen Ruhe hat in dem Monat, was ist bis zu der Euro, zum fit sein, zum dieser Mannschaft dann wieder Stabilität geben. Geraldine Reutler kommt zurück, die auch für uns unheimlich wichtig ist. Luana Bühler ist immer noch auf der Kippe, so was man hört. Das hat vor ein paar Wochen noch nicht so optimal ausgesehen. Ja, dort erhoffen wir aber auch, dass sie vielleicht noch eine Verstärkung kann sein. Und grundsätzlich natürlich auch gespannt drauf, wenn dann das fixe Kader draussen ist, dass das vielleicht mal noch ein bisschen Druck wegnimmt, diesen Spielerinnen, die jetzt vielleicht noch ein bisschen auf der Kippe stehen. Vielleicht ist das auch noch etwas, was ein bisschen eine Rolle spielt. Also zumindest bei den Goalie-Frauen, finde ich, merkt man das massiv, dass dort viel Druck rum ist und viele Fehler passieren, die vielleicht sonst eigentlich nicht würden passieren. Ja, einfach zum da wieder ein bisschen positivere Grundstimmung schaffen. Jetzt hat man zweimal fett verloren gegen Frankreich. Und ja, auch gegen Island jetzt nicht irgendwie sich können grossartig Selbstvertrauen holen. Ich glaube, das war wichtig, um auch auf morgen zu kommen, dass man vielleicht morgen vielleicht nochmal ein gutes Resultat kann holen gegen einen direkten Konkurrent.
Also, in meinen Augen ist es zwingend. In meinen Augen ist es absolut zwingend, dass man das macht. Wenn jetzt hier nicht so ein bisschen kann führend entfacht werden innerhalb von diesem Team und Vertrauen auch wieder in sich selber kann gewonnen werden, dann habe ich das Gefühl, wird das eine extrem schwierige Aufgabe, gerade auch mental, oder? In der EM-Vorbereitung dann.
Ja, absolut. Ich muss aber ehrlich sagen, ich würde auch schon einen Unentschieden nehmen. Für,
Ja, kommt also, drauf an, wie.
Ja, fair. Aber natürlich schon so, wenn sie einfach glücklich das holen, dann wäre ich nicht optimal, aber nichtsdestotrotz einfach irgendetwas Positives, weil grundsätzlich bin ich nach wie vor überzeugt, dass die Mannschaft hat Qualität. Wir haben so viele Spielerinnen, die einen tollen Verein spielen, die tolle Leistungen in ihrem Verein abliefern. Und ja, Linus, also das bringt mich eigentlich gerade zu dem nächsten Punkt, den wir hier haben. Das machen wir sonst eigentlich grundsätzlich nicht, aber es ist eine Kolumne gesehen in der grössten Sonntagszeitung vom Land, wo da ja eine Meinung geschrieben hat, wo so ein bisschen der Kern davon ist, weil, so, wenn ich ganz ehrlich bin, dann interessiert mich der Frauenfußball nicht. Das ist so die Kernaussage. Und ich weiss, wir haben kurz vorhin schon ein bisschen geschrieben gehabt. Ich hatte dann auch geschickt, den Artikel, und ich wollte es eigentlich einfach kurz adressieren, weil es mir wichtig ist. Ich habe mich grausam aufgeregt darüber, über den Artikel. Ich finde es eine absolute Frechheit, wie man sich, mit welchem Ansatz da auch immer gewählt worden ist, wie man sich das rausnehmen kann. So kurz vor einem Turnier, das für unser Land, für die Entwicklung von einem Sport wichtig ist, wie man sich das rausnehmen kann, so einen Artikel zu verfassen.
Es ist noch schwierig, auf das direkt zu reagieren, weil ich habe so ein bisschen verschiedene Meinungen dazu oder verschiedene Punkte. Also ich finde, zum Ersten, rein vom Content her, verstand ich einfach nicht, warum man den Artikel muss schreiben. Ich meine, es ist ja okay, wenn man keine Lust hat auf etwas oder einem etwas nicht interessiert. Absolut. Das ist völlig legitim.
Absolut.
Aber warum man den Artikel muss verfassen, verstand ich nicht. Also man hat ja noch auf vieles keine Lust und man schreibt nicht drüber. Und dann halt das nächste Punkt, die einzige Erklärung dafür ist halt für mich, dass man eine gewisse Leserschaft sich quasi mit dem kann richten und man weiss, man rennt bei gewissen Leuten da offene Türen ein, wo ja, wahrscheinlich auch politisch eine gewisse Haltung haben und schreibt dann so einen Artikel und hofft einfach auf eine laute Resonanz. Insofern ist, dass man das hier besprechen, vielleicht auch kontraproduktiv, wenn wir richtig, die Resonanz mittragen. Auf der anderen Seite dann, wenn man sich das Medium anschaut, die haben jetzt vor ein paar Wochen eigene Podcast lanciert zum Thema Frauenfußball. Es ist ja nicht so, dass sie als Medium nicht über das berichten und nicht involviert sind und nicht genauso zu dem beitragen, was der Kommentar oder der Meinungsartikel kritisiert. Also zum das vielleicht kurz ansprechen, sagst du mal, wenn ich es falsch jetzt paraphrasiere, aber dass quasi sich der Meinungsartikel dagegen ausspricht, dass man halt so den Frauenfußball in seinen Augen wird künstlich pushen und dass das ja auf Zwang quasi passiert. Und er halt, ja, das völlig nicht will wahrhaben, quasi.
Ja, es ist genau das, oder? Es ist überhaupt nicht eine Kritik eigentlich am Medienhaus, obwohl ich mir auch schon auch muss sagen, ja, es ist ein bisschen widersprüchlich, wenn man gleichzeitig auch die Schiene auffährt.
Auf der anderen Seite, also nicht, dass ich weiss nicht, was ich für eine Haltung dazu habe, to be honest, weil es ist jetzt, ja, noch nicht wirklich Zeit gerade, um mir darüber Gedanken zu machen. Aber auf der anderen Seite könntest du einfach auch das Narrativ reinbringen, hey, sie berichten von beiden Seiten. Sie berichten drüber, sie berichten wohlwollend, sie berichten mit Know-how und auf der anderen Seite haben sie dann aber auch so einen Artikel, der sagt, mich interessiert es eigentlich nicht. Da kannst du sagen, beleuchten sie alle Seiten, was für ein Medium eigentlich auch nicht schlecht ist. Ob das in dieser Form so muss passieren, andere Frage.
Hey, das ist ein berechtigter Punkt, wobei ich das schon auch würde unterstreichen, dass es die Form ist und Art und Weise, wie man sich kritisch mit dem kritischen Punkt, wo Sportart, ob es jetzt der Frauenfußball, der Männerfußball oder sonst irgendeine Sportart ist oder nicht, es kommt auf die Art und Weise drauf an. Und in diesem Artikel störe ich mich einfach unheimlich dran, dass sich da über einen Sport ausgelassen wird, wo man auch wenig davon versteht. Das sind alles Athleten, egal bei welcher Sportart, die sich dem verschrieben haben und die tagtäglich alles geben, um die Sportart weiterzuentwickeln. Jetzt haben wir Fußball bei den Frauen, wo wir in unserem Land ein Turnier haben. Klar, natürlich darfst du keine Lust auf das haben. Das ist mir doch scheißegal. Das ist völlig in Ordnung. Ich habe nicht auf jede Sportart Bock. Aber die so runterputzen und das alles dann unter dem Motto von, dass wir das jetzt künstlich pushen oder so. Entschuldigung, aber das ist doch einfach völliger Wahnsinn. Das ist das, wo ich mich dran störe. Weil, klar, du, eben, wie gesagt, du darfst keine Lust haben auf eine Sportart. Aber dann, also keine Ahnung, wenn du einfach, wenn es dir zu langsam ist, und das ist auch ein Kritikpunkt, dass die Qualität nicht stimmt, dann geh eine Saisonkarte kaufen bei Bayern München. Weil dann bist du rein, was für Fußball in der Schweiz angeht, wo Entwicklungsliga ist, egal wo du es anschaust, dann brauchst du den Schweizer Fußball nicht unterstützen. Entschuldigung.
Also, vielleicht interessiert mich auch das nicht. Sei dahingestellt. Was ich einfach ein bisschen weird finde, ist die ganze Argumentation von irgendwie künstlich pushen und was weiß ich. Also, jede Sportart in der Schweiz oder fast jede wird künstlich pusht mit Fördergeldern, mit Swiss los, mit was weiß ich. Also, du hast diverse Gefäße, wo Geld in Sport fließt. Du hast Förderungen auf kantonaler Ebene für Sport. Sport ist etwas extrem Wichtiges für eine Gesellschaft. Das ist mal das eine. Und auf dieser Ebene soll Förderung auf jeden Fall stattfinden. Und dann hast du als zweites die ganze wirtschaftliche Interesse. Und natürlich wird dann pusht. Genau wie im Herrenfußball pusht wird und in allen anderen Sportarten pusht wird, weil man ja ein Produkt am Schluss auch hat, das man will vermarkten. Und ich finde dann halt, wenn du das als Kritik willst formulieren, dann bist du einfach sehr beschränkt in deiner Sichtweise oder denkst nicht weiter, wenn du das einfach quasi dann am Frauenfußball aufhängst und sagst, das ist das Problem, dass es dort irgendwie gepusht wird. Aber was du eigentlich meinst, was man müsste kritisieren, ist, wie man Sport kapitalistisch ausschlachtet. Aber ich glaube nicht, dass das die Analyse ist, die er will machen, sondern er will einfach den Frauenfußball ein bisschen bashen. Und dort hast du halt einfach ein argumentatives Problem. Ja,
genau. Da bin ich absolut bei dir. Und ich glaube, es geht auch eher darum, dass da gewisse Stigmen bedient werden, wo man sich unheimlich unwohl fühlt, weil sich das am Verändern ist und irgendwie nicht in der Lage ist, mit der Zeit zu gehen. Und mit dem, ja, tue ich mich schwer. Ich habe das wichtig gefunden, um darüber zu schwätzen, weil das auch von unserer Sicht und von unserer Seite etwas ist, wo wir uns stark dafür einsetzen, dass der Fußball sich in seiner Gänze mit Bedeutung, mit unterstrichen Gänze weiterentwickelt. Und das gehört einfach ganz klar dazu. Und darum, ja, ist das wichtig gewesen. Jetzt lass uns doch weitermachen.
Ja, weil wir Bock auf Frauenfußball haben, haben wir ja da noch etwas vor heute, wo wir von letzter Woche müssen verschieben und heute haben wir jetzt aber Zeit dafür.
Unbedingt. Und zwar geht's um die AXA Women's Super League Top 11, wo wir jetzt hier schnell besprechen wollen. Du und ich, wir werden beide unsere Top 11 schnell vorstellen. Und ja, dann auch auf Social Media noch die vom Till und vom Robin nachliefern im Verlauf von den nächsten paar Tagen. Unsere findet ihr natürlich auch dort, aber Linus, jetzt lass uns doch gerade loslegen. Ich würde sagen, wir machen es gestaffelt, Reihe zu Reihe, da haben wir ein bisschen Abwechslung drin, angefangen mit Goalie und Verteidigung vielleicht, und ich würde sagen, leg doch gerade mal los.
Also, dann fange ich doch mal im Goal an und da gehe ich mit Nadine Böhi von St. Gallen. Mhm. Und zwar, also sie an sich hat, finde ich, sehr starke Saison gespielt und ich einfach auch wirklich wollte St. Gallen Defensive irgendwie vertreten, gesehen in der Abwehr/Goalie-Position und drum meine Wahl auf sie gefallen.
Ja, dem ist nämlich nicht hinzufügen von meiner Seite. Das ist genau der gleiche Aspekt, den ich nämlich hatte. Nadine Böhi, der ja auch dritter Goalie ist bei den Nazi. Wahrscheinlich, so wie es aussieht, wenn jetzt nichts mehr passiert, nicht irgendwie zum Hankos kommen, aber sicher stellvertretend für eine sehr stabile St. Galler Defensive steht. Machen wir doch gerade weiter.
Also sonst, ja, einfach noch vielleicht zum den Namen noch ins Spiel bringen, Anna Klink, finde ich, also ist für mich zumindest so ein bisschen noch in der Diskussion gesehen, wo ich noch nicht gewusst habe, okay, wie besetze ich die Abwehrpositionen, wer von St. Gallen will dabei haben. Ich finde, sie hat auch gute Saison gemacht und auch die FCB-Defensive ist über ja, die Ligaphase auf jeden Fall sehr konstant gesehen.
Absolut, aber das trifft sich relativ gut, weil ich würde sonst gerade mit meiner Rechtsverteidigung weitermachen. Es ist ein bisschen Zungenbrecher, ich muss mal schauen, ob ich es richtig ausspreche. Es ist die Viktoria Dzieniewicz, Polin, die beim FCB als rechte Außenverteidigerin spielt, wo mir vor allem im Cup-Final explizit sehr positiv aufgefallen ist, sehr kräftige, athletische Aussenverteidigerin, die wirklich physisch sehr, sehr stark ist und mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und wenn wir gerade noch beim FCB sind, auch mit der polischen Wurzeln, ich glaube, noch Deutsche ist Olivia Voss, in der Innenverteidigung.
Sticht.
Genau. Ich hatte als zweite Innenverteidigerin, sie hat auch schon Sechserin und Außenverteidigerin gespielt, Naomi Megro, Captain vom FCZ, wo sicher das Gesicht ist von einem FCZ, der nicht die beste Saison gespielt hat, nichtsdestotrotz aber sich der Kopf erkämpft hat. Und Kampf ist sicher das, finde ich, was sehr gut zu der Naomi Megro passt.
Dann links hinten?
Habe ich die Wiebke Meister von IB, wo mir auch sehr gut gefallen hat, wo auch offensiv einen guten Zug hat, wo technisch mir sehr gut gefällt. Und ja, so setzt sich dann bei mir die Abwehr zusammen.
Cool, ich würde sagen, das ist 50% von meiner Abwehr ist da dabei, nämlich eben die Voss, wo bei mir auch in der Innenverteidigung spielt und auch die Megro, wo ich auch in der Innenverteidigung habe. Also da haben wir das gleiche Duo, aber ich besetze meine Außenverteidigerpositionen anders wie du. Ich gehe da rechts mit der Manon Revelli von Servette, hat 6 Assists gemacht diese Saison und auf der linken Seite mit der Burma ebenfalls Servette.
Wunderbar. Servet ist bei mir lustigerweise gar nicht vertreten, aber das ergänzt sich ja tiptop.
Ich habe gefunden, die verdienen es schon. Und im Mittelfeld habe ich lang gekadert und dann am Schluss keine unterbracht, aber jetzt gefunden, hier auf der Außenverteidigerpositionen, finde ich das verdient.
Dann, also ich gehe richtig in der Annahme, dass du auch mit einem 4-3-3 aufstellst.
Ja, und sonst mache ich doch jetzt den Start mit dem Dreier-Mittelfeld. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, dass wir jetzt im Mittelfeld und in der vorderen Reihe doch könnten in sehr ähnliche Richtungen gehen. Einfach, weil wir da einfach auch so ein bisschen die Spielerinnen haben, wo die Saison ein bisschen geprägt haben. Jetzt so auf dem Sechsi gehe ich mit einer Spielerin, die uns im Final Rückspiel in Bern beide beeindruckt hat. Und das ist die Lamperia von GC.
Die habe ich ebenfalls bei mir. Sie hat mir sehr gut gefallen. Ist für mich auch als Captain von der GC-Mannschaft, wo im Nachhinein eine fantastische Saison gespielt hat, wo man nicht zu jedem Zeitpunkt erwartet hat, dass die so rauskommt. Eins von diesen wichtigen Gesichtern, die für Stabilität gesorgt hat. Und gehe ich mit der Einig.
Dann habe ich noch 2 Achterpositionen zum Besetzen und dann fange ich dort auch an mit einer Spielerin, die wahrscheinlich fast unumgänglich ist von IB. Willst du den Namen sagen?
Das dürfte die Stefanie Weber sein, die du dort hast. Die habe ich auch. Sie ist Captain von IB und auch ein sehr wichtiges Gesicht. Hat auch immer für Stabilität gesorgt. Ist gleichzeitig aber offensiv auch sehr gefährlich. Hat vor allem am Anfang der Saison immer wieder mal getroffen gehabt. Ist auch immer wieder mal Titelträgerin oder Kandidatin für den Game Changer oder für die Game Changerin von der Woche gewesen. Sie habe ich auch. Und die letzte Personalie, das nimmt mir jetzt Wunder, ob wir dort auch die gleiche haben. Ich bin bei der Gumba Sow. Ich habe gefunden, dass sie eine ganz schwierige Saison gehabt hat, auch aufgrund von der auch medial starken Berichterstattung über sie wegen der Nazi. Ich finde aber trotzdem, sie hat vor allem in der Rückrunde sehr viele wichtige Match gehabt, hat vor allem am Anfang auch ein paar wichtige Goal geschossen. Und würde sagen, sie ist aus meiner Sicht nach wie vor die wichtigste Spielerin im FCB.
Ja, auch da sticht. Also wir haben das komplette Mittelfeld gleich besetzt. Bin auch mit Kumba so gegangen. Ich hätte gerne noch Iveli unterbracht in das Mittelfeld, aber habe dann dort gefunden, es ist so die eine oder die andere und bin dann mit der Lamperia gegangen. Aber die hatte ich auch noch recht hoch auf dem Zettel gehabt. Aber ja, ansonsten so für mich einfach auch so ein bisschen Herz von dem FCB-Team, wo ja ist Zweiter geworden in der Ligaphase, dann im Halbfinale rausgefallen. Also ich finde, der FCB braucht auch so ein bisschen Präsenz in dem Team und für mich ist das im Mittelfeld, wird das über Kumba so gehen, definitiv. Hat auch 6 Goal, 3 Assists, also solide Scoring-Punkte noch gesammelt und einfach so ein bisschen, Antrieb dort im Mittelfeld, finde ich schon relevant.
Ja, finde ich auch wichtig. Für mich jemand, wo man, finde ich, noch im Auge muss behalten, aber auch im Mittelfeld vom FCB anzutreffen ist Lia Kamper. Sie hat jetzt die erste halbe Saison gespielt beim FCB, vor allem noch bei Luzern gesehen, finde ich vom Ansatz auch eine ganz, ganz interessante Spielerin. Extrem ballsicher, extrem reif schon für ihr Alter, aber jetzt vielleicht noch nicht ganz die Wichtigkeit, die Gumba so hat, könnte aber beziehungsweise ich bin überzeugt, dass das sogar wird eine Frage von der Zeit sein.
Gut, dann haben wir noch unsere Sturmreihe.
Genau, da bin ich eigentlich fast sicher, dass wir da auch 1-1 das Gleiche haben, außer vielleicht bei der Stürmerin.
Aber also die Flügel sind halt wie gesetzt, ja.
Ja, vielleicht nicht verhandelbar.
Ja. Vielleicht im Mittelfeld noch ein Name zum Erwähnen, wenn wir jetzt da wahrscheinlich im Sturm auch nochmal auf eine gleiche Reihe rauslaufen. War für mich nochmal eine Servietienne gesehen, und zwar Diman Sow.
Ah ja.
Wo ich finde auch eine coole Saison gespielt hat. Auch noch relativ jung, 22 und glaube auch irgendwie so 5 Goal, 3 Assists.
Tolle Spielerin, sehr adaptive Spielerin zum Zuschauen. Unfassbar gut am Ball, im 1 gegen 1 auch toll und ja, sicher auch Kandidatin. Aber gut, also...
Aber ja, sorry.
Alles gut. Machen wir doch gerade weiter mit der vordersten Reihe und dort, glaube ich, ist es extrem schwierig, an der Naomi Lüe und der Iman Böne vorbeizukommen, weil sie ja auch vor allem in diesem jungen Alter unheimlich prägend gewesen sind. Naomi Lüe hat ihre Breakout-Season gehabt jetzt und Iman Böne ist ja einer schon ein Riesentalent gesehen, nach der schweren Verletzung zurückgekommen, aber eigentlich sehr gut wieder drin gefunden und mit dem Meistertitel natürlich dann auch berechtigt, sich ja können krönen, respektive für mich auch berechtigt in einer Top-11, wenn man davon redet.
Ja, also gibt es nicht viel hinzuzufügen. Ich denke, Naomi Lüe für mich Spielerin von der Saison, obwohl sie nur eigentlich eine halbe Saison gespielt hat.
Absolut.
Und ja, ich glaube, das sagt schon viel aus. Also ich glaube, sie war extrem prägend für IB in der ersten Hälfte von der Saison und dann gibt sie das Comeback im Finalspiel daheim dann gegen GC und ist absolut spielentscheidend mit ihren Aktionen, dass man das neu können drehen aus Eibesicht. Also an ihr überhaupt kein Weg vorbei und dann umgekehrt eben an der Böne auf dem anderen Flügel dementsprechend eigentlich auch nicht. Und dann, wenn du Qualität anschaust, also die zwei Spielerinnen. Die zwei Spielerinnen musst eigentlich dabei haben. Also ich, ja, also die sind wie, wenn ich mir so überlegt habe, die sind direkt eigentlich schon gelistet gewesen.
Ja.
Sturmzentrum habe ich ein bisschen mehr überlegt. Mhm. Habe ich zum Beispiel Nikolic noch auf dem Zettel gehabt. Mhm. Bin jetzt aber am Schluss dann doch auch mit Emanuela Pfister gegangen von GC.
Du gehst dementsprechend schon davon aus, dass ich sie habe. Das ist auch richtig. Milena Nikolic hat auch gute Phasen gehabt in der Meisterschaft. Ich finde jetzt gerade im Vergleich, oder wieso auch ich, weil auch ich habe mir die Gedanken gemacht, am Schluss Pfister gewählt habe, ist, der Emanuela Pfister ist sehr jung noch. Und hat in der entscheidenden Phase von der Meisterschaft ja auch nochmal dazu beigetragen, dass GC nochmal ja sportlichen Schritt können machen. Bei der Nikolic hatte ich mir da ein bisschen mehr erhofft, weil sie eigentlich in der Saison innen gut drin gewesen ist, in den wichtigen Spielen, also auch im Cup-Final, also auch jetzt die zwei Spiele, die sie nachher gegen GC rausgefallen, man sie ein bisschen vermisst hat, ja, ich mir auch ein bisschen mehr von ihr erwartet hat. Und bei den Pfister ist es so, ich bin einfach ein grosser Fan von ihr, weil sie rein vom Profil her, was sie mitbringt für eine Stürmerin, die bringt alles mit. Sie hat ein gutes Tempo, sie ist physisch sehr gut, sie sowohl in der Defensive als auch logischerweise in der Offensive. Sie hat einen guten Riecher, ich finde, die macht schon relativ viele Laufwege in einem Alter, wo man das noch nicht zwingen kann erwarten. Und am Ende des Tages ist sie auch Torschützenkönigin geworden. Ich glaube, teilt zwar, aber sie ist für mich auch Versprechen für die Zukunft und gerade auch mit Blick auf die Schweizer Nazi, wo doch noch ja, nach Stürmerinnen auf der Ausschau ist wahrscheinlich ein Thema, wo hoffentlich bald ja mehr in Angriff nimmt.
Ja, ich hoffe es auch, dass sie bald einmal zu dem Hankus kommt. Also ich bin wieder davon ausgegangen, dass du sie auch dabei hast, aufgrund von den Gesprächen, die wir während dem Finalspiel in Bern, wo wir ja auch von ihr beide geschwärmt haben, eben vom Einsatz, wo sie hat, von der Defensivarbeit, die sie auch gibt. Und ja, auch vorne kann sie auf der rechten Position spielen im Drehsturm oder im Zentrum auch. Und ja, auch die physische Dynamik, die sie mitbringt, ja, Jungs Alter, also das ist wirklich eine komplette Stürmerin und ich habe das Gefühl, dass das könnte noch weitergehen für sie auf dem Weg.
Ja, es ist schon wirklich so, dass die typische Stoßstürmerin so. Und ja, nein, das macht Spass, ihr zuzuschauen und Ja, ich würde sagen, das, was gesehen mit der Top 11, die wir natürlich dann nochmal ganz schön für euch auflisten auf Social Media. Kommen wir jetzt am Schluss noch zum Champions League Finale, wo auch am Wochenende stattgefunden hat. Das ist eine relativ klare und deutliche Sache gewesen. PSG Holz mit 5-0. Linus, für dich bist du einverstanden? Also ich meine, das Resultat ja, zeigt auch, dass es deutlich gesehen ist und somit auch verdient. Aber bist du glücklich mit dem Sieger von dieser Champions League Kampagne?
Hey, ich würde so sagen, ich kann damit leben. Ich kann damit leben aufgrund dessen, wie sie gespielt haben. Ich kann damit leben aufgrund dessen, dass es jetzt ein Team ist, das gewonnen hat. Und nicht einfach eine zusammengekaufte Star-Truppe. Mhm. Und irgendwie nice ist zum sehen, für alle so, dass das der Weg ist, wie du Titel gewinnst und wie du geile Fußball spielst und nicht einfach dir für aber witzige Summe Spieler zusammenzukaufen und das Gefühl haben, dann gewinnen wir die Champions League. Und das ist wie das, was für mich okay macht per se. Ja, muss PSG nicht sein, muss Man City nicht sein, aber das ist halt so ein bisschen Fußballromantik. Ja. Und ja, ich kann auch am Schluss dann auch eben das so nehmen und auch wirklich den Hut ziehen und sagen, PSG hat es absolut verdient, nicht nur das Finale. Sie haben keinen einfachen Weg gehabt ins Finale und sie sind über die ganze, also zumindest ich würde sagen die K.O.-Phase, ja, das beste Team gesehen im Wettbewerb und haben auch seit dem Winter einfach auch in der Liga alles weggeputzt. Also der Enrique hat da ein unfassbares Team geformt.
Ja, ich glaube, Luis Enrique ist auf jeden Fall ein Schlüssel gesehen für den Triumph von PSG. Ich finde auch, sehr spannend, wie sich das ergeben hat, weil jetzt PSG nicht zu den ersten drei Mannschaften gezählt hat, wo man aufgezählt hätte, vielleicht anfangs Saison, wo das Ding holen. Ich habe es noch spannend gefunden, weil PSG vom Ansatz her jetzt nicht so weit auseinander ist von Barcelona, wo gegen Inter rausgefallen ist. Für mich der Schlüssel, den PSG hatte, war, dass sie mit dem Marquinhos hinten in der Verteidigung einen Spieler hatten, der von der Erfahrung her nochmal einen Schritt weiter gesehen ist als bei anderen Mannschaften, unter anderem Barcelona, weil Inter hat kein Goal geschossen. Dann hat PSG früh das 1-0 geschossen, wo geholfen hat und den Spielplan von Inter ein bisschen kaputt gemacht hat. Inter hat ja auch so ein bisschen klassisch das Gattinaccio, das moderne Gattinaccio, wenn du so willst, gespielt, wo man aber auch gesehen hat, eigentlich ist es ja verwundbar, wenn du überlegst, wie viel Goal sie bekommen haben, ist das ja nicht, also eigentlich, wenn du so viel Goal bekommst, dann gehst du raus. Aber sie haben das gegen Barcelona relativ, ja, als Kollektiv gut können ausgleichen. Man hat aber gesehen, es ist verwundbar und PSG hat die Schwäche mega stark aufgezeigt. Mega stark. Und PSG hat halt einfach nochmal deutlich mehr Geschwindigkeit. Wie jetzt das Barcelona gespielt hat, also PSG ist sehr geradlinig, hat mit dem Ousmane Dembélé auch ein Spieler, wo nochmal sich gewandelt hat, wo letzte Bass spielt jetzt viel mehr auch, nebst der Torgefahr, wo fantastisch ist und Desiré Doué ist halt auch crazy, was da halt auch wieder nachkommt bei Frankreich allgemein.
Ja, also du sprichst jetzt also die Akteure an, die das Finale ein bisschen geprägt haben, die Kampagne geprägt haben. Ich finde zum Beispiel spannend, Dembélé, wo quasi nominell als 9 aufläuft, eigentlich, glaube so seit Anfang Jahr ungefähr. Mhm. Und man hat jetzt aber in dem Finale gesehen, und das finde ich auch aus einer taktischen Sicht extrem spannend, dass der Dembélé nicht als klassische 9 spielt. Er spielt, ja, und er geht dann immer so in die Halbräume auf die Seite. Und das hat PSG halt extrem clever gemacht. Also Inter hat 3 Innenverteidiger dort, und die haben eigentlich nie einen Mann gehabt, weil der Dembélé ist immer so ein bisschen auf die Seite raus, hat dort die Halbräume genommen, allgemein Inter extrem aufs Zentrum fokussiert gewesen, auch dann in der Reihe weiter vorne. Und PSG hat dann eigentlich einfach um den Inter-Zentrum-Block einfach umgespielt und ja, die sind nicht klar gekommen mit dem. Also extrem spannend gesehen. Also Inter hat keinen Zugriff gehabt auf den Spielaufbau von PSG. Und ja, dann hast du Räume, die hinten dran dann genutzt worden sind von diesen Tempospielern, von Dembélé, von Kvaratskhelia, von Doué. Aber welchen Spieler ich noch möchte rausstellen, weil der, finde ich, kommt in der Betrachtung von der Kampagne und von dem Finale irgendwie viel zu wenig ins Rampenlicht oder kommt nicht so gut weg, wie er sollte, Vitinha. Mhm. Also, es ist überragend. Beim 1-0, wenn er überhaupt den Pass sieht, zwischen 6 Toren, klar, der Marco hat das Offside blöd auf, aber er hat selber irgendwie 2 Spieler, die er muss decken, eigentlich auf dem langen Pfosten. Und ich denke, Fili hat einfach den Flankenball auf den langen Pfosten geschlagen, weil dort eigentlich 2 blank stehen. Aber er sieht noch den Pass dazwischen, der dann nochmal alles mehr öffnet. Und vor allem dann beim 3-0, und ich kann wirklich allen empfehlen, das 3-0 einmal anzuschauen, so in der ganzen Entstehung. Er rennt zurück, ist in der eigenen Hälfte, tief in der eigenen Hälfte, führt einen kurzen Freistoß schnell aus, bekommt den Pascal wieder zurück, dann spielt er ihm, glaube ich, Marquinhos hinten, nimmt ihn wieder, und dann geht er, ich kann nicht, mit gefühlt 5 Doppelpass, geht er übers halbe Feld, und dann spielt er tief in der gegnerischen Hälfte am Schluss den Steilpass auf den Due, auch perfekt paced. Und der Due macht dann das 3-0. Aber das Sture orchestriert von Vitinha, wo überall anzutreffen war, immer anspielbar war, immer die richtigen Bälle gespielt hat, 4 Chancen kreiert, um noch ein paar Stats noch reindroppen. 90% Passgenauigkeit, die meisten Pass gespielt in der gesamten Champions League-Kampagne von allen Spielern. Also wirklich überragend, was der Typ gemacht hat in dem Finale, aber auch in der ganzen Kampagne. Das wollte ich einfach noch schnell so ein bisschen würdigen.
Ja, also ich glaube, das...
Sorry, mega Monolog.
Alles gut. Also es beschreibt ja das PSG auch sehr gut. Also du hast jetzt den Vitinha rausgehabt. Ich finde, Fabian Ruiz ist auch ein mega wertvoller Spieler, der auch, ich meine, der ist letztes Jahr Europameister war, der hat eine sehr gute Rolle gehabt. Gegen Arsenal schießt der unheimlich wichtiges Goal. Der ist auch, also das Zentrum ist dann auch extrem spannend, ist sehr ballsicher, das wird auch nächstes Jahr wieder so sein, unbedingt einmal ein PSG-Spiel schauen. Also PSG hat dann schon auch unheimlich Qualität auf engem Raum, was ja, die Ballsicherheit angeht. Der Kvaratskhelia und der Due auf der Seite gespielt haben, da kommt halt der Bradley Barcola rein, den ich auch, da finde ich vor dem Goal brutal, der ist auch im 1 gegen 1 top. Du hast die 2 gefühlt schnellsten Außenverteidiger in der Mannschaft, wo im Weltfußball hast du schon Nuno Mendes links und der Ashraf Hakimi rechts. Das macht die Mannschaft extrem schwierig und unangenehm zum Bespielen. Also sind wirklich auch einfach gut zusammengestellt und, ja, also 5-0 ist gerade ein bisschen ein gar grosses Brett, aber PSG hat Inter erst die Grenzen aufgezeigt, auch dort aus einer Phase raus, die natürlich schwierig war für Inter mit der verlorenen Meisterschaft, dann sind sie im Cup gegen Milan rausgefallen und ja, sehr spannend, wie sich das entwickelt hat, aber trotzdem nicht so trotz, ich finde es auch overall ein verdienter Champions League-Sieg, weil die Mannschaft, ja, auch mit einem Durchschnittsalter von, glaube ich, 24,8 oder 24,2, also sehr jung, 24,8 ist es.
Und Inter ja, sehr alt, oder?
Inter ist ja 30,2. Ja, also, ja. Da, was auch nicht gewöhnlich ist, oder? Aber nein, also ich finde es ein spannendes Projekt, das hier am Wachsen ist von den Spielen her. PSG, das hast du schon gesagt, aus fußballromantischer Sicht kann man sicher streiten.
Ja, ja, aber ich meine, das ist ja allgemein so ein bisschen ein Thema im Fußball, wie viel Romantik da überhaupt noch rum ist. Aber noch vielleicht abschließend zu PSG, eben, was dort sich auch noch eine Rolle gespielt hat, ist, dass die jetzt das Finale irgendwie 3 Wochen lang haben können vorbereiten natürlich. Oder ich weiß nicht wie lange. Also die haben sich natürlich minutiös können vorbereiten, wenn dem Inter gesagt, noch irgendwie überall noch auf letzter Strecke noch einen Titel verloren hat. Jetzt eben, vor einem Monat sind sie noch quasi im Triple quasi im Gespräch, also ja, dran gewesen. Und ja, jetzt haben sie halt nichts gewonnen, das ist auch schon bitter, aber ich denke, das hat PSG sicher geholfen, zum halt wirklich den Gameplan zu haben. Was mir auch brutal beeindruckt hat, ist die konstante Rotation der Spieler. Also eben, Kvaratskhelia und Due, die haben mega häufig geswappt. Du hast aber auch immer Angriff drin. Die ganze Zeit Spieler, die Positionen wechseln. Plötzlich ist der Dembélé quasi ganz rechts aussen, der Hakimi ist im Zentrum, im Sturm und der Kvaratskhelia von links kommt auf halb rechts und was. Also, das ist einfach zu viel für Inter. Also, die sind nicht mit dem klargekommen. Und, ja, also von dem her, Riesenleistung gewesen. Riesenleistung und, glaub, das höchste Resultat im europäischen Final, also auf dieser Ebene, also Champions League und den Vorgänger-Wettbewerb, wo sie je gegeben hat. Also, die Deutlichkeit ist es noch nie gegeben.
Ja, dementsprechend, herzliche Glückwünsche nach Paris. Aus Schweizer Sicht natürlich noch unser Jan Sommer, der, ja, nicht wirklich grossartig etwas machen könnte. Bim.
bei keinem Goal.
Beim 4 und 5-0 könnte man dann sagen, okay, ich glaube vor allem das 5-0 sind eigentlich zweimal die gleichen Schüsse. Zwar das 5-0 ist am Pfosten, vergiss es. Aber die sind in kurzen mega nah, also ich kann wirklich nicht viel machen.
Eben, die, also sie sind von mega nah, also die knallen sehr fein.
Also. Mir leid, ich hätte es ihm gönnt, eben Inter so nah an eigentlich ganz vielen Titeln und am Schluss zwar eine tolle Saison gespielt, aber nie können realisieren. Nichtsdestotrotz, gerade Jan Sommer, glaube ich, einer von seinen grössten Saisons gespielt, obwohl jetzt kein Titel raus schaut. Und das darf man trotz dieser Niederlage dann irgendwie auch nicht ganz vergessen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke, bei Inter wird es jetzt gleich wahrscheinlich ein turbulenter Sommer mit dem Trainer, wo man nicht weiss, ob er bleibt. Mit einem Team, wo muss ein bisschen verjüngt werden, wo ein bisschen Impuls braucht, wo in dem Finale auch wirklich nicht gut gespielt hat. Das haben wir jetzt eigentlich noch nicht gesagt, aber die haben auch offensiv, also das war mehr weit weg von der Leistung, wie gegen Barcelona zum Beispiel. Also da muss etwas gehen. Auf der anderen Seite ist ein PSG, wo ja extrem jung ist, wo die nächsten Jahre zu oberst auf dem Zettel muss haben für die Champions League. Und dann zum vielleicht den Ausblick noch komplettieren, hast du Liverpool zum Beispiel, wo sich in England im Moment gerade brutal am Verstärken ist. Also Frimpong ist schon fix, Wirtz weiß ich nicht, ist glaube noch nicht ganz fix, aber sieht er noch aus. Es
wirkt alles so, ja. Als wird das auch klappen. Arsenal hat vor Monaten schon eine riesen Transferoffensive angekündigt, ist jetzt aber auch schon im Halbfinale gestanden, ohne notabene Mittelstürmer. Von dem her, ja.
Also. Dann hast du eine City, die sicher nicht nochmal so eine Saison will, wo man nur, glaube ich, Dritter wird in der eigenen Liga. Und dann haben wir ja noch Real und Barcelona. Also ich glaube, da sind einige Top-Teams wieder am Start nach dem Sommer.
Ja, und jetzt machen wir aber zuerst die Frauen-EM, wo wir uns riesig darüber freuen, wo wir dann nächste Woche auch noch ganz viel schöne und spannende News werden haben für euch. Wir werden da auch noch eine grössere Rolle spielen, aber dazu nächste Woche mehr. Ich würde sagen, Linus, wir machen langsam den Deckel drauf. Es ist ein Stündchen durch. Hoffe, dass es euch Spass gemacht hat. Mir hat es auf jeden Fall Spass gemacht mit dir, Linus. Danke vielmals.
Ja, danke dir. Und dann freue ich mich auf nächste Woche. Da haben wir ja noch von den Herren noch Top 11. Auf jeden Fall wollen wir diskutieren und sonst noch zwei, drei Sachen.
Auf jeden Fall. Und wenn ihr Inputs oder Fragen habt, die wir gerne hier besprechen, dann schreibt uns doch entweder über die Mail, die am Schluss noch eingesprochen wird, oder auf GameChangerTalk- via Insta. Da würden wir uns darüber freuen. Genauso wie wenn ihr uns folgt, solltet ihr das noch nicht machen. Und selbstverständlich wie immer auch hier der Hinweis darauf, dass gute Bewertungen in Form von 5 Sternen auf den hiesigen Podcast-Plattformen uns auch sehr freuen. Gut.
Wunderbar, das sitzt ja langsam, aber sowas von perfekt.
Ja, hey, nach der ersten Staffel Game Changer, dürfen wir das auch erwarten, nichtsdestotrotz, ja, haben wir noch eine Folge, bevor wir eine kurze Pause gehen. Und ja, bis dann wünschen wir aber euch eine gute Woche, habt euch Sorge, bleibt frisch, und falls du noch etwas hast,
ja, erholt euch vor all deinen Final, ja, schnuffelt durch und bis bald. Mach ciao zusammen.
Gut. Ciao, ciao.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.